Also von daher danke an alle Männer und auch an die Frauen. Danke, liebe Frauen, dass ihr eure Männer mitgeschleppt habt. Wird euch vielleicht teuer zu stehen kommen, mal schauen. Reden. Reden über das Unaussprechliche. Ich habe versucht, so ein bisschen lustige Unterüberschriften zu finden. Hilfe, da ist ein Fisch in meinem Bett. Es sollte klar sein, wir reden nicht von diesen Viechern mit Flosse und Kiemen, sondern es meint etwas anderes. Und worauf ich hinaus möchte eigentlich ist, dass Fische nicht sprechen können. Ich hoffe, es ist jetzt kein Biologe unter euch, der sagt, ja, da gibt es aber den Ichthyosaurus Forellus Maximus, der hat irgendeine Art der Sprache. Schlagen wir mal die Folie auf zu dem und lasst euch mal die erste Zeile auf der Zunge zergehen. Wichtig, das Reden beim Sex und davor oder danach. Wir reden noch über so vieles. Die Tapete fürs Wohnzimmer, die Farbe für die Küche, die Kindererziehung, hoffentlich redet ihr darüber, über Geld oder über Urlaub. Warum reden wir nicht auch über das, was Gott uns als ein sehr, sehr schönes Geschenk in die Ehe gegeben hat und wir davon vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben? Ich möchte einladen zum Reden miteinander. Dass ihr miteinander sprecht. Und meine Erfahrung ist, es fällt uns sehr schwer. Also wir können stundenlang über Urlaubsziele reden. 10 Minuten offenes, ehrliches Gespräch über Sexualerfahrung ist nicht ganz so einfach. Und allein das ist doch faszinierend. Jetzt mal auf einer rein akademischen, analytischen Seite. Warum kann man über 10 Themen reden und über das 11. nicht? Offensichtlich liegt es nicht an einer Fehlfunktion des Sprechwerkzeuges. Es muss doch irgendwas anderes sein. Mangelndes Interesse an dem Thema kann man normalerweise auch nicht unterstellen, wenn man sich anguckt, wie viele Angebote es zu dem Thema Sexualität gibt. Es muss also irgendeine Blockierung in unserem Kopf sein. Irgendwas hindert uns, frei zu sprechen. Und da gibt es verschiedenste Ansätze und ich denke, wir werden einige auch streifen. Wir sollten nicht unterstellen, dass der Partner alles wüsste. Erkläre deinen Körper. Wenn du ihn selber nicht kennst, erkundet ihn gemeinsam. Wow, jetzt wurde er ja konkreter, Junge. Also da stand ja Reden beim Sex, wobei das Wort Reden vielleicht jetzt im weiteren Sinne zu verstehen ist. Worauf ich hinaus möchte, Mann und Frau laufen normalerweise einzeln durchs Leben, irgendwann heiraten sie und ab dem beginnt nach biblischer Ethik das gemeinsame Sexualleben. Woher soll der Mann eigentlich wissen, was der Frau gut tut? Woher soll die Frau wissen, was dem Mann gut tut? Ja, wir hatten alle Sexualkundeunterricht in der Schule, wunderbar. Wir wissen, dass es eine Erektion gibt und dass es irgendwie bestimmte Uterusse gibt und dass da irgendwas mit Eisprung durch die Gegend hüpft. Aber wir wissen eigentlich nichts. Wir wissen nichts. Und woher soll gerade ein Mensch, der sich als Christ reingehalten hat bis zur Ehe, woher soll der irgendwas wissen? Woher soll der Mann wissen, wie die Frau funktioniert? Rein anatomisch erstmal? Sie sieht doch definitiv ganz anders aus. Also zumindest war das bei mir und meiner Frau so. Ja? Und wie soll die Frau wissen, was dem Mann gefällt? Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass man darüber redet. Und wir werden nachher nochmal über Kindererziehung reden oder auch nach dem Motto, was kann man in der Kirche oder in der Gemeinde machen. Aber jetzt sind wir erstmal in der ersten Folie, sind nicht bei dem Thema, in meinem Bett ist ein Fisch, der sagt mir nichts. Woher soll ich denn wissen, was ihm gut tut? Vielleicht, und da finde ich eins der Schilder ganz gut. Hier, wenn Sie bereits verheiratet sind und nun feststellen müssen, dass Sie wichtige Schritte einfach übersprungen haben, es ist nicht zu spät, noch einmal von vorne anzufangen und diese Schritte nachzuholen. Also ihr seid ja schon ein paar Jahre miteinander verheiratet, zumindest die meisten. Vielleicht ist das ein Punkt, den man nachholt. Ich habe mit einer Frau länger gesprochen, die tatsächlich keine echte Ahnung hatte, wie der männliche Körper, wie er gebaut ist, wusste sie, weil sie es gesehen hat, aber sie wusste nicht, was gut oder was nicht gut ist. Ihr Männer, überlegt mal, ob jede Berührung an jedem Bereich eures Körpers gleichwohl tut oder ob es da Unterschiede gibt. Auch der Bereich in der Intimsphäre, also um es ganz konkret zu nennen, am Penis, auch da gibt es unterschiedliche Zonen. Und die sind nicht gleichmäßig empfindlich, sondern es gibt Unterschiede. Woher soll deine Frau wissen, dass an der Stelle dort es deutlich angenehmer ist als an einer anderen Stelle? Woher soll sie es wissen? Du Fisch. Ja, und deswegen meine ich, reden muss es nicht sein. Ihr könnt ja auch über andere Arten, die vielleicht nicht menschliche Sprache sind, zum Ausdruck bringen, das tut dir jetzt gut. Die Frau hat keinen Penis, sie hat keine Ahnung, was der Unterschied zwischen der Eichel und dem Schaft ist, was die Empfindlichkeit anbetrifft. Sie kann es aufzeichnen, hat auf jeder Toilette schon solche Zeichnungen gesehen, aber sie hat die Funktionalität nicht drauf. Und das meine ich mit von der wissenschaftlichen Sicht auf etwas zu einer, das mag ich, das gefällt mir. Und dann wird es bei den Frauen genauso. Ich hatte gestern gesagt, wie heißt denn das deutsche Pendant, das deutsche Wort für Vulva? Meine ganz kurze Frage, wer weiß denn überhaupt, was Vulva ist? Ein Handzeichen, zwei, drei, nicht die Masse. Entschuldigung, Leute, das ist das wichtigste Gebiet bei der Frau, die Vulva. Oft wird Vulva verwechselt mit Scheide. Wenn sich eine Frau, also wenn sich eure Frau vor euch nackt hinstellt, das, was ihr da seht, diese primären Geschlechtsorgane, da, wo die Schamhaare normalerweise wachsen, das ist die Vulva. Also ein sehr interessantes Gebiet, wenn man einander liebkosen möchte. Wir müssen manchmal auch erstmal Wörter klären. Dieses, wenn du mich da unten anfasst, das gefällt mir nicht. Was ist da unten anfassen? Das da? Und wenn wir keine Wörter kennen, wie wollen wir dem Partner sagen, was einem gut tut? Manchmal ist es so, dass wir es selbst nicht genau wissen, was uns gut tut. Gerade am Anfang einer sexuellen Beziehung, aber auch später. Und die meisten von euch werden festgestellt haben, dass gerade bei den Frauen das Empfinden oder die Stellen, die sie berührt wissen möchten oder jetzt vielleicht nicht mehr berührt wissen müssen, dass das im Laufe des Aktes sich auch verändert. Dass es bestimmte Stellen gibt, die man am Anfang berühren sollte und dann irgendwann es zu viel wird. Woher soll der Mann das wissen? Darum geht es mir eigentlich. Ja? Redet doch bitte miteinander. Normalerweise weiß es der andere nicht. Und selbst wenn du schon vor deiner Ehe außerehelichen Geschlechtsverkehr hattest oder sexuelle Erfahrung gesammelt hast, das ist so. Wir sind als Sünder unterwegs, deswegen geht auch manch einer nicht als Jungfrau in die Ehe. Aber auch dort wurde vermutlich nicht drüber geredet. Und selbst wenn der Mann schon mal eine Frau vorher erkannt hatte, heißt das nicht, dass diese Frau genauso tickt wie seine jetzige Frau. Von daher, du musst schon dich erklären und nicht sagen, na, das hat er in der Schule gelernt. Und in den Pornos lernt das garantiert nicht. Das, was er da lernt, trifft auf dich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht zu. Ja, die groben Werte schon, ja, aber da wird eine falsche Fantasie bedient in diesen Pornos. Da wird nicht das weitergegeben, was dir wirklich gut tut. Das sind meistens auch eher männlich orientierte Pornos und nicht unbedingt female-friendly, wie es so schön heißt. Wir sollten nicht unterstellen, der Partner wüsste alles, erkläre deinen Körper und wenn du ihn nicht selber kennst, erkundet ihn gemeinsam. Das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich gerade jungen Verheirateten geben möchte. Keiner erwartet, dass du weißt, wie dein Körper tickt. Du musst es selbst nicht mal wissen. Gerade wenn du als Jungfrau reingegangen bist und wenn auch gerade die Männer ohne viel Masturbation durchs Leben gegangen sind, die haben keine große Ahnung. Und dann versuch doch, die Sachen gemeinsam rauszufinden. Was ist denn dabei? Es ist nicht verboten, es ist okay, es ist völlig koscher, um einen jüdischen Begriff zu benutzen. Aber wir haben eine Ladehemmung. Und die Frage ist, warum haben wir da eine Ladehemmung? Warum haben wir Probleme, das zu sagen? Punkt. Ich werde die Frage jetzt nicht beantworten. Hier steht bei mir jetzt Feedback. Steht da auch, wunderbar. Also, Feedback habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen, das kann verbal geschehen, das kann auch vielleicht am Tag nach dem körperlichen Zusammensein, dass man abends zusammen war und dass man am nächsten Tag dann nochmal den Partner anspricht und sagt, du Schatz, was du da und da gemacht hast, das hat mir echt gut getan. Oder du hast mich ganz lieb gestreichelt, das war total toll, das hat mich auch erregt, aber irgendwann ist das mir ehrlich gesagt auch zu viel geworden, dann war irgendwas überreizt. Ich bin dir dankbar, dass du mich da gestreichelt hast. Können wir irgendein Zeichen ausmachen, dass beim nächsten Mal ich dir ein Signal geben kann, weil ich krieg den Mund da nicht auf. Ja? Oder ich habe Angst, dich zu verletzen, wenn ich dann sage, Kannst du das jetzt mal sein lassen? Ja, das ist ganz schwierig, da den richtigen Tonfall zu finden. Wir kommen gleich zu diesem liebevoll auch reden und wie man zuhört, aber vielleicht könnt ihr ein Codewort miteinander ausmachen oder eine Bewegung. Als Lissi und ich angefangen haben, unsere Körper zu erkunden, habe ich gerade was Falsches gesagt? Ich bin jetzt ehrlich gesagt neugierig. Ist das aufgezeichnet worden? Okay. Die wievielte Minute, damit ich es später anhören kann? Okay. Als Lissi und ich anfingen, also wir sind als Jungfrauen beide in die Ehe gegangen, hatten vorher keinen Partner gehabt. Als wir anfingen, haben wir ein Stück weit mal so ein Zeichen abgemacht, dass ich meine Hand auf ihrem Körper so führe. Bringe mal ein salonfähiges Beispiel. Ich streichle vom Kopf den Rücken runter, um ihr dann zu sagen, mach das bitte bei mir. Also so spiegeln. Ja? Das war einfach mal abgemacht worden nach dem Motto, da ist irgendwas los. In seiner Jugendarbeit, wo ich sage, ich glaube, ich setze mich mal zu euch. Aber ihr seid jetzt deutlich lebendiger als gestern Abend, das freut mich. Also das läuft nicht die ganze Zeit so, sondern wir haben gesagt, gerade um bestimmte Sachen kennenzulernen, und ich will ja nicht immer sagen, könntest du jetzt bitte deine Hand 5 Zentimeter weiter nach rechts bewegen? Ja, einfach zu sagen, wir haben so, das haben wir Spiegeln genannt, ich spiegel jetzt mal und dann habe ich meine Hand so bewegt, wie ich möchte, dass sie es bei mir macht. Das haben wir irgendwann wieder aufgegeben. Aber es war mal eine Idee. Und sowas möchte ich euch empfehlen, dass man auch die Hand führen kann des Partners, dass man durchaus sagt, Schatz, gib mir mal deine Hand und dann legst du die Hand dahin, wo du sie gerade haben willst. Ihr müsst davon ausgehen, der Partner braucht eure Hilfe. Und auch, was einen abtörnt, ich weiß nicht, ob das ein Berliner Begriff ist oder ob das allgemein gültig ist, also das, was euch nicht anmacht, sondern was ihr jetzt gerade als störend empfindet. Manchmal ist es eine liebevolle Bewegung, die jetzt aber irgendwie gerade voll abnervt, die irgendwie gerade alle Romantik kaputt macht, die man sich erarbeitet hat. Dafür auch ein Codewort machen oder Tipp auf die Hand und dann die Hand wegbewegen. Also wenn ich meine Frau an der Stelle streichle, wo sie jetzt gerade nicht mehr gestreichelt werden will, dann kann sie ihre Hand drauflegen, tippt mich 2 Mal an und bewegt die Hand weg. Und dann weiß ich, okay, das ist jetzt eine No-Go-Area. Der Tipp ist aber an der Stelle, bitte nicht dauernd nur Nein sagen. Tipp, Hand weg. Versuche ich es an einer anderen Stelle, tipp, Hand weg. Irgendwann bin ich an der linken kleinen Zehe angekommen, ja. Aber das wäre auch erstmal wichtig. Also wenn du merkst, die Romantik geht jetzt gerade in den Bach runter, weil er irgendwas macht, was nicht gefällt, dann ist Tipp erstmal der gute Weg. Aber nicht Door-No-Go-Areas hochziehen, das machen die Amerikaner mit ihren Mauern, sondern dass wir einfach versuchen zu sagen, eigentlich hätte ich dich jetzt gerne dort. Und da sind alle unterschiedlich. Ich glaube, den Punkt habe ich genug gestresst. Kommen wir zur zweiten Folie. Das müsste jetzt sein, liebevoll sprechen und auch zuhören. Ich habe da noch diese beiden Männchen oben drauf gemacht. Die sind auf eurem Ausdruck auch nicht drauf. Weil dieses Bild, also ich hoffe, euch gefällt ein bisschen die Visualisierung, die ganzen Bilderchen. Aber die beiden habe ich nochmal draufgepackt, weil sie mir irgendwie signalisieren, worum es geht. Wir sind ein Team, auch in der Sexualität. Ich bestelle mir nicht den Profi-Zauberer, der eine Stunde auf der Bühne irgendeine Zauberkunst vorführt und ich danach laut oder leise klatsche. Das ist nicht das Verhältnis, das ich habe. Dieses Kunden-Lieferanten-Verhältnis, was ich schon 2 Mal ansprach. Das findet im Ehebett hoffentlich nicht statt. Sondern wir sind ein Team. Wir müssen einander helfen. Wir müssen miteinander reden. Und an der Stelle müssen wir einander auch manchmal aufhelfen. Sprecht als Team über euer Intimleben, ehrlich und aufrichtig. Frage an euch, wo ist der Unterschied zwischen ehrlich einerseits und aufrichtig andererseits? Oder sind das für euch Synonyme, also gleichbedeutende Wörter? Von eurem Sprachgefühl her, meint beides das Gleiche? Ja? Okay. Willkommen im Club, den meisten geht's so. Ich streite mich mit meinem Chef drüber, weil wir haben als Unternehmen ein mehrere Werte definiert. Und einer der Werte heißt, wir sind aufrichtig. Als wir damals unsere Werte versucht haben rauszufinden als Unternehmen, hieß es, wir wollen ehrlich sein. Wir sind ein christlich geführtes Unternehmen, der Inhaber ist Christ, die Chefs sind Christ, die ungefähr 60-70% der Mitarbeiter sind Christen. Und wir haben gesagt, wir werden unsere Kunden nicht anlügen. Das ist ein Wert für uns, dass wir ehrlich sind. Wir sagen auch im Vertrieb, bevor der Kunde unterschreibt, das kann unsere Software nicht. Ganz klar, das ist ein Wert von uns und da sind wir auch stolz drauf. Und in der damaligen Wertediskussion habe ich gefragt, meinen wir ehrlich oder meinen wir aufrichtig? Und da haben alle genauso geguckt wie ihr, das ist doch das Gleiche. Ehrlich heißt, ich lüge nicht. Das, was ich dir sage, ist wahr. Aufrichtig ist noch ein Ticken mehr. Es ist also auch ehrlich, aber ich sage auch Sachen ungefragt. Wenn ein Kunde mir eine Frage stellt, dann kann ich seine Frage beantworten. Und darin bin ich dann ehrlich oder nicht ehrlich. Ich kann aber auch als Profi erkennen, was er eigentlich wissen wollte. Er hat eine Frage vielleicht so gestellt, sie war aber so gemeint. Und als Profi in meiner Software, in meinem Produktbereich, in meiner Branche weiß ich, er hat zwar hiernach gefragt, aber er meinte eigentlich so weit. Und es ist die Frage, ob ich nur diesen Teil beantworte, den ganzen. Also aufrichtig ist mehr aktiv. Ehrlich ist, das, was ich sage, das stimmt. Aufrichtig heißt, ich gebe auch etwas Preis, etwas mehr on top. Was ich damit meine ist, wenn dein Partner dich fragt, sag mal, findest du das schön, dann kann ich ja oder nein antworten. Und damit lügt ihr euch hoffentlich nicht an. Lügen ist nicht okay, auch nicht in der Ehe. Mal sehen, ob ich eine SMS kriege, ob vorgetäuschter Orgasmus richtig ist oder nicht. Das ist für mich so eine Frage, wo es ums Lügen geht, wenn die Frau dem Mann etwas vortäuscht. Das würde ich mir in meiner Ehe nicht erlauben. Also ich würde meiner Frau sagen, Schatz, ich weiß, warum du das machst, um mich vielleicht über den Berg zu ziehen damit, aber ich finde es nicht okay. Weil ich möchte in meiner Ehe, dass man mit mir ehrlich und aufrichtig umgeht. Und aufrichtig heißt dann halt auch mal etwas zu sagen, was vielleicht gar nicht gefragt wurde. Ich habe all deine Fragen ehrlich beantwortet. Schön. Und die Sachen, nach denen ich nicht gefragt habe, weil ich sie vielleicht nicht erahnen kann? Wenn ich frage, Schatz, gefällt es dir, wenn ich deine Brüste streichle? Ja. Schatz, gefällt es dir, wenn ich deinen Bauchnabel küsse? Ja. Schatz, gefällt es... Auf diese Art habe ich ehrliche Antworten. Aber was die Frau doch sofort kapiert ist, der Mann möchte doch wissen, ob das, wie er mit ihr umgeht, ihr gut tut oder ihr eher irgendwie lästig oder unangenehm ist oder sie vielleicht sogar denkt, das wäre sündhaft falsch oder schmutzig oder unangebracht. Und das ist eine Frage für euch, die ihr euch überlegen könnt. Wollt ihr ehrlich miteinander umgehen? Ich hoffe, dass da schon ein ganz klares Ja kommt. Ich fürchte, dass es halt nicht immer der Fall ist. Und die Frage, ob ihr auch noch sagt, ja, wir können auch aufrichtig miteinander reden. Ich verstehe deinen Trachten danach, mich in meiner Geschlechtlichkeit zu erkennen. Ist toll, dass die Bibel von Geschlechtsverkehr das Wort erkennen ganz oft verwendet. Also zumindest Elberfelder und ich glaube Luther übersetzt so. Ich weiß nicht, wie es in der Schlachter steht. Hier bei denen weiß ich es nicht, die lese ich nicht so häufig. Ja, aber dass dieses Sex haben miteinander ein Erkennen des Partners anbetrifft. Und ich hoffe, ihr gebt eurem Partner eine Chance, euch wirklich zu erkennen. Allein schon aus egoistischen Gründen sollte man das tun. Aber wenn ich dem anderen nicht sage, was geht und was nicht geht, hat er eigentlich nicht so viele Chancen, ich weiß, ich wiederhole mich, mir wirklich das zu tun, was mir gut tut. Auch das Zugeben, steht das vorne? Ja, auch das Zugeben von Schwächen baut Beziehung. Wäre doch schön, wenn jede sexuelle Handlung, die ich an meinem Partner vollbringe, ihn auf dem Weg hin, vielleicht zum Orgasmus, aber auf jeden Fall zu einem erfüllten Intimleben eine Hilfe ist. Aber vielleicht gibt es bestimmte Punkte, wo das nicht der Fall ist. Das können biologische oder organische Gründe sein, dass etwas wehtut. Ich hatte meinen Bruder in der Gemeinde, der hatte einen fehlgebildeten Penis. Wenn der erigiert war, war er nicht gerade, sondern krumm. Ich habe sowas vorher noch nie gehört. Und für ihn ist die Penetration einfach total schmerzhaft gewesen. Und darüber muss man reden. Auch wenn es eine Schwäche ist. Und gerade für einen Kerl, wenn sein Penis nicht top ist, in Anführungsstrichen, ist das blöd. Aber man muss drüber reden, weil wir sind ein Team und wir möchten, dass beiden der Sex Spaß macht oder alles drumherum um den Sex Spaß macht. Und da muss man drüber reden und dann versuchen, gemeinsam nach Wegen zu suchen. Und vielleicht auch tastend suchen. also jetzt tasten, jetzt nicht Körper von den Fingern her tasten, sondern dass man sich mal vorwärts tastet und guckt, vielleicht bringt es das, vielleicht bringt es das. Aber es ist nicht schlimm, wenn wir in einer Liebesbeziehung sagen, an der und der Stelle, da kann ich nicht oder das mag ich nicht oder das tut mir weh. Das gehört mit dazu. Ich habe nicht den Profi, ich habe nicht die Schönheitskönigin geheiratet, ich habe nicht the best of von irgendwas geheiratet und Germany's next top wife oder so, sondern ich habe ein reales, biologisches, menschliches Wesen geheiratet und auf das werde ich mich jetzt einschießen. Und ich wiederhole nochmal, vielleicht ist es für euch eine Brücke, an Behinderungen zu denken, so wie ich das vorhin erzählte. Wenn meinem Partner eine Sache nicht gefällt, obwohl das toll ist, dann muss ich vielleicht drüber nachdenken, ob er an der Stelle eine Behinderung hat. Und die erstmal akzeptieren. Wir sind keine Maschinen. Wir funktionieren nicht immer so, wie wir es selbst möchten. Das heißt, es könnte sein, dass eigentlich alles richtig gemacht wird und es trotzdem nicht funktioniert. Der Mann streichelt dich so wie immer in Anführungsstrichen. Du kommst nicht auf Fahrt. Vielleicht, weil gerade irgendwelche Sorgen in deinem Kopf rumlaufen, vielleicht, weil du übermüdet bist, vielleicht, weil du auch gerade irgendeine Infektion in deinem Körper hast und selbst noch gar nicht weißt, dass du krank bist, aber der Körper weiß schon, irgendwas klappt nicht. Es kann auch uns Männern passieren, dass wo alles eigentlich da ist, wir es einfach nicht schaffen, über den Hügel zu kommen. Und mein Tipp ist an der Stelle, lacht. Nicht den anderen aus, definitiv nicht, sondern lacht miteinander. Wir sind nicht bei Olympia, nur höher, schneller, weiter ist richtig. Sondern wir nehmen einander an mit unserer Eigenartigkeit. Und die ist nicht konstant, die Eigenartigkeit, sondern volatil. Entschuldigung, diese ganzen Fremdwörter. Volatil ist Bewegung. Der DAX ist momentan, der deutsche Aktienindex, weil ich ja so ein bisschen Börse zu tun habe, der ist momentan sehr volatil, allerdings dummerweise nach unten. Ja? Also es kann sein, dass das, was wochenlang geklappt hat, monatelang geklappt hat, irgendwann nicht mehr klappt. Und das ist so, weil wir keine Maschinen sind, die genormt sind, 10.000 Stunden Glühdauer sind garantiert, sondern es könnte sein, dass irgendwas passiert, was die Dinge ändert. Und nehmt das Ganze mit Humor. Wenn zum Beispiel dein Mann, obwohl ein schönes Vorspiel da war, obwohl ihr ganz toll kuschelt und jetzt auch kein Kind reingerannt ist dreimal und irgendwas, Mama, ich will noch trinken, irgendwie gestört hat, und er es trotzdem nicht schafft, über den Hügel zu kommen, dann müsst ihr versuchen, miteinander den Abbruch einfach zu bewirken. Dann sagen, okay, du Schatz, du musst auch nicht. Ich hab dich lieb. Für mich ist es kein Problem, wenn du heute nicht zum Orgasmus kommst. Also sagt jetzt die Frau zu dem Mann, um ihm auch eine Hilfe zu geben, weil er fühlt sich vielleicht unter dem Druck, ich bin nur ein ganzer Kerl, wenn ich auch zum Orgasmus komme. Und das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das steht nirgendwo in der Bibel, das steht nirgendwo richtig. Das ist wieder wie so ein Schönheitsideal. In dem Fall ist es so ein Leistungsideal. Perfekter Sex endet immer mit beiderseitigem, möglichst gleichzeitigem Orgasmus. Und ab dem 5. Ehejahr möglichst auch multiple Orgasmen. Bescheuert! Lasst euch nicht unter diesen Druck setzen. Schön ist, wenn ihr Zeit miteinander habt, wo ihr euch gegenseitig erfreut. Und wenn das mit dem Orgasmus ist, wunderbar. Wenn es ohne Orgasmus ist, dann soll das auch mal okay sein. Lasst euch nicht die halbe Stunde, Stunde kaputt machen, bloß weil am Ende ein Problem ist. Und da ist es dann wichtig, aktiv zu kommunizieren und zu sagen, Schatz, das ist in Ordnung, das ist überhaupt nicht schlimm. Kann auch der Mann der Frau sagen. Hört als Teampartner zu, nicht als Gegner oder Richter. Ja, warum kommst du denn jetzt nicht? Warum reagierst du darauf nicht? Das hat doch sonst immer geklappt. Ich gebe mir schon seit einer halben Stunde Mühe, meine Hände tun mir weh und du... Das ist das falsche Verhältnis. Da würde ich sagen, kannst du mal kurz deinen Personalausweis rausholen? Ja, hab keine Hose an. Wer bist du denn? Also in der Ehe, wir wollen nicht irgendwie einander verurteilen. Wir wollen uns auch nicht lustig machen über den anderen. Liebe ist doch Ausdruck von, ich nehme dich, wie du bist und wir versuchen gemeinsam ein gestecktes Ziel zu erreichen. Und in dem Fall ist das gesteckte Ziel, eine schöne Zeit der Intimität zu haben. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss man überlegen, woran liegt es. Ich rede hier aber, das muss ich sicherheitshalber vielleicht nochmal als Sternchen in die Fußnote packen, ich rede davon, dass ihr partnerschaftlich unterwegs seid. Es kann natürlich immer schnell sein, dass einer sich aus der Ehe irgendwo rausgestohlen hat und gesagt hat, ich habe kein Interesse mehr an dem ganzen Thema. Dann wird es schwierig. Ehe von Gott ist so, dass wir einander ergänzen als Mann und Frau. Das wird vermutlich auf dem vorigen Ehewochenende auch gesagt worden sein, wo es allgemeiner war. Ja? Deswegen muss ich das heute vielleicht nicht intensivieren. Aber wir arbeiten gemeinsam an unserer Ehe. Das ist das, was ich hier unterstelle bei dem, was ich sage. Wenn irgendjemand sagt, nee, ich habe meine Ehe aufgegeben. Oder, guck hier, hab's doch erreicht, bin verheiratet. Dann ist da schon was schief gelegen. Dann würden manche Tipps von mir vielleicht so ein bisschen ins Leere greifen oder daneben greifen. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam als Team unterwegs sind. Hier, die Lösungsorientierten sollen erst einmal verständnisvoll zuhören, bevor sie Strategien präsentieren. Die Überschrift heißt der liebevoll sprechen und liebevoll hören. Das schaffen wir ganz oft nicht. Und da könnte man ein ganzes Wochenende mit Vollzeitseminar machen über Kommunikation. Viele von euch werden das im Rahmen des Berufslebens oder irgendeiner Ausbildung auch schon mal besucht haben. Ja, was heißt eigentlich aktiv zuhören? Das stand auf irgendeiner Folie, habe ich jetzt nicht erklärt. Kommunikation ist überhaupt nicht einfach. Ist lustig, ja. Wir quatschen den ganzen Tag, aber das ist nicht Kommunikation. Rechts außen das Plakat. Nein? Wo ist das mit dem Gebiss? Nein, liest du mal vor, bitte. Als zwei klappernde Gebisse. Also bloß, weil sich der Mund bewegt, haben wir nicht kommuniziert. Ja? Müsst euch nochmal die Talkshows nachmittags angucken. Was da geklappert wird, da ist nichts Sachliches rübergekommen. Und wenn ich mich als Teampartner verstehe, dann frage ich meine Frau, erwarte eine aufrichtige Antwort, hatten wir schon, und ich höre zu. Und nicht beim ersten Halbsatz, den sie raushaut, mache ich folgende Handbewegung. Das kennen nur die Männer, ne? So eine Flinte laden und schon mal mich schussbereit machen oder ich hole den Colt. Ja? Sondern aktiv zuhören heißt tatsächlich, also das Zuhören, wovon ich jetzt spreche, heißt, ich höre auch wirklich zu. Ich komme nicht gleich in den Verteidigungsmodus, aber ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Nein, die Frau will dir etwas sagen oder der Mann will dir etwas sagen. Dann hör doch erstmal zu. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit kann sie sich noch nicht mal richtig gut ausdrücken oder er kann sich nicht richtig gut ausdrücken. Das heißt, man verwendet Wörter und es wäre falsch von dir, dich auf die Wörter zu stürzen, sondern versuche zu erfahren, was ist die Botschaft, die sie dir mitteilen möchte oder er. Die Strategie, die lösungsorientierten Menschen unter uns hören halb hin und haben sofort eine Lösung parat. Schatz, wir könnten ja so und so machen. Das Problem ist, wenn du das Problem nicht wirklich verstanden hast, wenn du das Problem nicht richtig verstanden hast, dann ist deine Strategie auch falsch. Und gerade strategieorientierte Männer oder lösungsorientierte Männer, manchmal will eure Frau auch noch gar keine Lösung haben. Sie will vielleicht erstmal nur gehört werden, was sie kommunizieren möchte. Und sie möchte vielleicht einfach nur mal über die Sache reden und nicht gleich eine To-Do-Liste in die Hand gedrückt kriegen. Also wenn ihr redet und gerade wenn ihr es nicht so gewohnt seid, über solche Themen zu reden, versucht liebevoll zuzuhören, ringt nach Verständnis, fragt ruhig auch nach. Aktiv zuhören heißt ja, das, was ich höre, in eigenen Worten nochmal wiederzugeben. Habe ich dich richtig verstanden, dass du das und das? Und dann sagst du, nee. Aber du hast doch gesagt! Nein, gerade nicht. Lass sie doch kommen. Lass sie doch sprechen. Ihr seid doch nicht auf der Flucht, dass ihr nur 3 Minuten habt. Das Ziel ist, dass wir erstmal verstehen, was der andere eigentlich meint. Und der vierte Punkt, Ängste und Traumata ernst nehmen. Es ist der fünfte dort auf der Folie. Wir sind in einer gefallenen Welt. Wenn du dir ein neues Auto kaufst, erwartest du, dass alles perfekt funktioniert. Dass das in der Realität auch nicht mehr so ist, zeigen die ganzen Rückrufaktionen irgendwelcher Autohersteller. Aber wenn ich was kaufe, erwarte ich eigentlich, dass es perfekt funktioniert und sich dann vielleicht im Laufe der Jahre abnutzt. Wir als Menschen funktionieren nicht perfekt. Wir bringen unsere Rucksäcke mit, Wir bringen unsere Ängste mit und medizinisch oder psychologisch ausgedrückt unsere Traumata. Da ist irgendwas gewesen. Ich hatte euch erzählt, was bei meiner Lissy der Fall war, dass sie als Kind missbraucht wurde. Und diesen Rucksack nimmt sie mit. Das ist für mich intellektuell nicht greifbar. Warum ist eine Geschichte, die jetzt 40 Jahre her ist, für sie noch so präsent? Das kriege ich nicht gegriffen. Da bin ich vielleicht auch der Typ, der schneller Sachen in eine Schachtel packt, die Schachtel zuklebt und die Schachtel wegstellt. Aber bei ihr ist das so. Bei ihr ist es präsent. Und da könnte ich jetzt lange mit ihr darüber diskutieren, warum sie denn dieses Trauma immer noch hat. Sie hat aber erstmal das Trauma. Und wichtig ist, dass sie es mir erklärt. Und ich hatte euch gestern erzählt, dass das ein bisschen gedauert hat, bis das bei mir geklickt hat, dass das nicht nur ein Bericht aus dem Geschichtsbuch ist und Julius Caesar baute eine Brücke über den Rhein, na toll, sondern dass das Auswirkungen hat. Und da müsst ihr miteinander aktiv offen reden und vielleicht auch ab und zu nochmal dran erinnern. Solche Traumata sind da. Und ich liebe mein Bild mit der Behinderung. Ich muss damit leben. Ich muss damit leben, dass mein Mensch, dem ich geheiratet habe, mit diesem Päckchen durch das Leben läuft. Und jetzt kann ich die ganze Zeit stöhnen darüber, wie schlimm das denn wäre und wie schön es doch anders wäre. Aber das ist ein unweiser Umgang mit der Realität. Ihr nehmt vielleicht auch Gott noch mit rein, dass er sagt, Gott, du hast mir diese Frau geschenkt mit diesem Rucksack. Ich nehme diese Frau mit dem Rucksack dankbar aus deiner Hand. Gib mir die Weisheit, das Durchhaltevermögen, die Enthaltsamkeit, die Liebe, die Selbstlosigkeit, damit ich mit diesem Rucksack umgehen kann. Das lohnt sich, weil ihr damit Liebe praktiziert. Liebevoll sprechen und liebevoll hören. Das klappt natürlich wunderbar morgens am Frühstückstisch, wenn noch drei Kinder am Tisch sitzen. Das klappt auch hervorragend, wenn der Hauskreis noch im Raum ist. Nee, überhaupt nicht. Wir müssen dafür Räume schaffen. In der Regel ist es nicht die beste Idee, es vor dem Geschlechtsakt zu machen. Also Schatz, bevor wir jetzt loslegen, hätte ich gerne noch drei Sachen mit dir besprochen. Vielleicht geht das. Ich finde es immer eher so abturnend. Vielleicht sollte man auch nicht direkt danach sprechen, aber vielleicht einen Tag später. Oder gerade dann, wenn aufgrund gewisser Umstände das geschlechtliche Zusammensein nicht möglich ist, dass man sagt, okay, Schatz, können wir mal über die eine oder andere Sache reden. Meiner Frau fällt es sehr schwer, über Sexualität zu reden. Das ist einer der Gründe, warum sie sich entschieden hat, nicht hierher zu kommen. Sie sagt, Schatz, du redest so freimütig über die Themen da vorne und ich sitze da hinten und werde immer kleiner werden. Nicht, weil ich was über sie sage, sondern es fällt ihr einfach irre schwer. Und vielleicht entdeckt sich der eine oder andere da auch wieder drin. Und jede Woche das Thema anzusprechen, wäre dann unweise. Und deswegen habe ich es jahrelang so praktiziert, dass ich gesagt habe, einmal im Jahr mache ich mit ihr einen Spaziergang. Und dann bringe ich ein Thema, was mir auf dem Radarschirm ist. Wo ich mir etwas wünsche oder vorstellen könnte, was unser Sexualleben bereichern könnte. Und dann ganz taps, 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 ganz vorsichtig. Also sie wusste dann schon, dass es darum geht. Ja, und dann kommt dieser eine Punkt und dann haben wir darüber geredet. Spaziergang gemacht, dreiviertel Stunde, Stunde. Und dann haben wir dieses gesprochen. Also ich meine jetzt, das, was ich gesagt habe, heißt nicht jeden Tag darüber reden. Es gibt noch viele, viele andere Themen. Sex ist nicht das Einzige und auch nicht das Wichtigste in der Ehe. Definitiv nicht. Aber sucht euch solche Zeiträume. Und wenn ihr sagt, wir machen es halbjährlich, macht das halbjährlich. Jung verheiratete vielleicht einmal monatlich. Aber aktiv diese Dinge angehen und nicht jedes Mal sagen, ach Mensch, das habe ich ja immer noch nicht gesagt. Na gut, dann müssen wir halt weitermachen wie bisher. Tötet die Liebestöter. Ich glaube, ich wiederhole mich so ein bisschen. Von daher werde ich den einen oder anderen Punkt vielleicht überspringen. Nichtinformation. Eltern und Kirche schweigen. Ich hatte euch gestern von diesem einen Bruder aus der russlanddeutschen Gemeinde, aus einer russlanddeutschen Gemeinde erzählt, der gesagt hat, der einzige Beweis, dass meine Eltern, oder die einzige Kenntnis, die wir darüber haben, dass unsere Eltern Sex miteinander haben, ist unsere Existenz. Und dachte ich, okay, so kann man es handhaben. Und es gibt Kulturen, bei denen das so ist. Ich meine jetzt nicht ethnische Kulturen, sondern auch innerhalb Deutschland religiöse Kulturen oder ähnliche Kulturen, wo man über solche Sachen nicht redet. Das ist unanständig. Dieses Denken ist da. Ich kann es von der Bibel her nicht rechtfertigen, dieses Denken. Ich halte es von der Bibel her für falsch. Im Judentum darf das Buch Hohelied, aus dem wir gestern ein paar Passagen gelesen haben, Minderjährige nicht vorgelesen werden. Ich habe sogar schon mal gehört, Männern ab unter 30 darf es nicht zugänglich gemacht werden. Ich habe es leider noch nicht irgendwo gefunden in einer echten offiziellen Schrift, aber ich habe dieses Gerücht gehört. Und da sage ich mir, ja, so kann man damit umgehen mit dem Thema. Aber das Interesse ist da und die Fragen sind da bei Kindern und Jugendlichen. Also ich sage mal gerade in der Rahmen der Pubertät. Die Fragen. Und wenn ihr keine Antworten gebt und wenn die Kirche oder Gemeinde keine Antworten gibt, die Fragen werden beantwortet werden. Aber nicht in der Güte und Qualität, die ihr euch für eure Kinder wünscht. Die Freunde, die Schule, die Medien, die Gesellschaft, ihr erinnert euch an diese Bälle von gestern, diese Farbkreise, die füllen das Vakuum. Und ich sage Entschuldigung, für so etwas Kostbares wie die Sexualität ist mir meine Information die liebste, die ich meinem Kind gebe. Ich überlasse es nicht der Schule oder dem Internet, was auch immer das Internet ist, ja, überlasse überhaupt nicht mein Kind an der Stelle zu verderben und die falsche Richtung zu bringen. Ich will, dass jedes meiner Mädchen glücklich und vorbereitet in die Ehe geht. Und mein Sohn auch. Ja? Ich möchte, auch wenn es dem Vater schwerfällt, seine Tochter an einen Mann abzugeben. Kleine Mitleidensanekdote. Er sagt dann einmal, oh, und dann bin ich wieder, ja? Erst wenn ich es erzählt habe, nicht vorher. Meine Tochter heiratet ihren dann Mann, sitzen vor. Gut, nächste Folie. Die sitzen vorne und da wird eine Predigt gehalten zur Trauung, so wie ihr das kennt und so weiter. Und plötzlich sehe ich, wie er, der Bräutigam, also mein Schwiegersohn jetzt, seine Hand auf das Knie meiner Tochter legt. Und ich sitze da in der ersten Reihe und mein spontaner Vatergedanke ist, nimm deine Flosse da weg, du Schwein. Wir Väter, wir lieben unsere Töchter, also wir lieben auch die Söhne, aber in dem Fall ist da irgendwas drin, ich will jetzt nicht vom Ödipus-Komplex reden oder so ein Kratsch, aber da ist irgendwas, wo ich sage, das ist unser Kostbares und unser Mädel, das muss heilig entjungfert werden und berührt werden und so weiter und so fort und nicht irgendwie. Ja, und von daher war eben der Schwerpunkt, dass ich sage, ich möchte, dass meine Mädels glücklich in die Ehe gehen und natürlich für meinen Knorke, für meinen Sohn wünsche ich das auch. Also, ach ja. Ihr habt es kaputt gemacht, das üben wir doch mal. Also ich habe bei der Hochzeit meiner Tochter geweint, ganz ehrlich. Ich bin dann irgendwann, habe mich zurückgezogen und dann kam eine Bekannte von uns und meinte, ach Ansgar, das ist doch eigentlich, naja. Wartet, bis eure Mädels so alt sind. Ich schicke euch eine E-Mail und da steht dann dran, oh. Wie kann es in der Kirche laufen? Ich rede nicht immer von dem, was von der Kanzel läuft. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde oder in der Kirche, ich sage jetzt immer künftig Gemeinde, ja, dass wir dort ganz andere informelle Strukturen haben. Ich fand das total super gut, als Lissi und ich noch verlobt waren. Wir waren 2,5 Jahre verlobt, das habt ihr vielleicht gestern aus der Folie entnommen, also eine sehr, sehr lange Zeit. Da hat uns ein Ehepaar eingeladen zu sich zum Abendessen, die wir schon vorher kannten. Wir haben deren Kinder ab und zu gesittet oder durch die Gegend gefahren im Kinderwagen. Und irgendwann haben die uns zum Abendessen eingeladen und als das Abendessen rum war, flitzte er kurz raus ins Schlafzimmer und kam mit einem Thermometer zurück, um in der Tabelle. Und sie erklärten uns die symptothermale Methode der Empfängnisverhütung. Steht auf diesen Listen drauf, ja, wo halt morgens die Aufwachtemperatur gemessen wird und dann auch noch der Zervixschleim analysiert wird, um festzustellen, wann hat die Frau ihre fruchtbaren Tage und wann hat sie nicht. Da kann man an einer Temperaturkurve etwas ableiten und dann in Kombination mit der Menstruation und der Viskosität des Zervixschleimes kann man dann ermitteln, wann die fruchtbaren Tage da sind. Das ist die natürlichste Empfängnisverhütungsmethode, weil es wird nichts gegessen oder geschluckt oder gespritzt oder eingesetzt oder drüber gezogen. Und das hat uns total begeistert, die Methode. Wir haben sie auch 10, 15 Jahre lang praktiziert. Aber was mich total begeistert hat, ist diese Offenheit dieses Ehepaares über ihre Methode der Empfängnisverhütung zu sprechen. Nichts Kanzel, aber es war Gemeinde. Verheiratetes Ehepaar nimmt ein bald heiratetes Ehepaar, Mensch, ihr wisst, was ich meine. Nimmt ein Brautpaar unter die Arme und sagt, guck mal, das ist es. Ohne eine Mission. Ja? Also die wollten uns nicht von der Methode überreden. Sondern haben gesagt, guck mal, das ist das, was wir für uns als am besten empfunden haben, haben das auch ein bisschen begründet, dass das mit dem Kondom halt immer so ein bisschen blöd ist, weil es irgendwie so eine Unterbrechung ist und dann auch vom Empfinden her deutlich eine Einschränkung ist. Und haben sie uns das vorgestellt und erklärt und wir konnten dann auch, wir hatten auch keine Ladehemmung, nachzufragen. Und dann zeigen die uns die, hat jemand schon mal eine Tabelle von dieser Methode gesehen? Okay, das ist eigentlich so ein Kalenderblatt formuliert, ja, wo Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 das Monat steht und man fängt eigentlich immer bei der Monatsblutung an und man trägt eigentlich auch ein, wann man miteinander geschlafen hat. Da gibt es da so eine Zeile, wo man das einkringelt, weil wenn dann später ein Kind gezeugt wird, was genau an dem Tag haben was gezeugt. Und die legen uns die Tabellen hin und ich, und was bedeuten die Kreise? Und ich wusste, sie haben Sex miteinander. Tata! Was war denn da das Geheimnis? Aber man sagt so, Ja, also ich glaube, wir haben manchmal so ganz, ganz komische Bretter vor unserem Kopf und im Nachhinein muss man wie Louis de Funès in den 60ern oder 50ern sagen, Bretter, Bretter, Bretter. Ja, ist das doch verrückt, dass Ehepartner normalerweise Sex miteinander haben, ist, davon geht man aus. Und jetzt gucke ich auf ein Blatt und sage, aha, ihr habt in diesem Monat dreimal Sex miteinander gehabt. Ich habe gar keinen Vergleichswert. Ich fand das erstmal okay. Und vielleicht seid ihr mittlerweile so weit in eurem Ehe- und Sexualleben, dass ihr euch mal in der Gemeinde einen Scan machen könnt. Wen könnten wir dann mit reinnehmen? Und das müssen vielleicht nicht nur die Unverheirateten sein, also die, die bald heiraten wollen. Ich würde nicht mit einem 14-Jährigen darüber reden. Ja? Aber dass man auch nochmal ansonsten so mit Leuten redet. Ja, nehmt zum Beispiel hier diese lustige Tabelle. Ja? Wenn ihr irgendwann mal jemanden habt, der heute nicht da war, sagen wir, guck mal, das haben die auf dem Seminar verteilt. Aha, was ist denn das? Und entweder sagen die, ja, nett, dankeschön. Dann sind sie nicht angebissen. Vielleicht sagen sie aber, was ist denn das hier? Die Cervix-Schleim-Methode. Aha. Mhm. Und dann gibt es noch die symptothermale Methode nach der Rötzer. Sagt euch das was? Und dann entsteht vielleicht ein Gespräch. Also ich fand das damals sehr lobenswert. Und der Mann aus dieser Ehe ist auch 15 Jahre lang mein bester Freund gewesen. Danach. Das hat Vertrauen gebaut. Du willst Vertrauen? Dann gewähre Vertrauen. Ja, und er hat sich, oder sie haben sich ein Stück weit geoutet, wobei, was hat er genau geoutet? Ja, dass sie Sex haben miteinander, toll. Fand ich schön. Ich habe einen anderen Freund gehabt, ein großer Missionar in Berlin, ist jetzt mittlerweile in Afrika, der irgendwann in mein Büro kam und wir kamen so ganz kurz ins Gespräch. Und er meinte, oh Ansgar, ich muss bald, also das ist eigentlich ein Amerikaner, Hispano-Amerikaner, ich muss bald wieder zum Arzt gehen. Und dann meinte ich, wieso bist du denn krank? Nein, Sie müssen Schnipp machen. Und ich, was müssen Sie machen? Ja, und Sie haben schon 6 Kinder. Und dann erzählte so, also ich wusste, dass Sie 6 Kinder haben, aber dass seine Frau den Geschlechtsverkehr nicht so richtig genießen kann, weil sie immer angespannt ist, weil sie Angst hat, schwanger zu werden. Und er hat sich dann für die Verhütungsmethode Vasektomie entschieden, sprich, es wird der Samenleiter durchtrennt, sodass einfach nichts mehr, also kein Samen rauskommt. Man ejakuliert weiterhin, aber es ist halt nichts mehr drin, was die Frau schwanger machen kann. Und das hat er mir bei einer Tasse Kaffee in meinem Büro erzählt. Und ich dachte mir, ja, da ist ein Mann, das ist eine Familie, deren Familienplanung abgeschlossen ist und er kommuniziert mir, wie sie diese Frage angegangen sind. Und das fand ich toll. Und ich habe mit Jakob und Juli das Gleiche vor einem Jahr gemacht. Wir waren spazieren in irgendeinem Wald, haben unten Gelände ausgeguckt und ich habe einfach mal von mir erzählt, wie wir das praktiziert haben, wie wir an die Frage rangegangen sind und habe gesagt, jetzt wissen Sie, Sie könnten mich fragen, wenn Sie möchten. Wenn Sie es nicht tun, ist auch okay. Wir sind jetzt fertig eigentlich. Genau, wir sind jetzt fertig. Okay, dann springt der Ansgar schnell zur nächsten. Ich habe das hier ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fehlinformation, man behauptet, die Bibel sage nichts zum Thema. Wenn wir den Christen in der Gemeinde den Eindruck erwecken oder wenn wir unseren Menschen um uns herum, die christlichen Glauben interessiert sind, sagen, die Bibel sagt nichts zu dem Thema, dann ist das definitiv eine Fehlinformation. Also da fehlt eine Information. Dann wäre jedermann seinen eigenen Vorlieben überlassen. Wenn Gott nichts offenbart hat in seinem unfehlbaren Wort, und für bibelgläubige Christen ist nur die Bibel Autorität, nicht irgendwelche Träume, die ich habe, nicht irgendwelche Fantasien, die ich habe, nicht irgendwelche Zettelchen, die vom Himmel fallen, sondern es ist tatsächlich, die Schrift ist die Autorität in meinem Leben, das steht auch in eurem Glaubensbekenntnis so drin. Wenn ich sage, die Bibel sagt nichts zu dem Thema, dann kann jeder machen, was er will. Wenn ich aber hingegen sage, die Schrift hat ganz klare Botschaften, nämlich dass Sexualität in eine Ehe gehört, dass der andere Partner einen Anspruch auf Sexualität hat. Mein Körper gehört nicht mir, sondern dir, hatten wir alles. Dann bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs. Das heißt, das Schweigen oder die Aussage, die Bibel hat dazu gar keine Informationen, macht Dinge kaputt. Und hier, Menschen verallgemeinern Erfahrungen, da hatte ich euch von dieser einen Mutter erzählt, die ihre Tochter falsch informiert hat und die arme Maus mit Ängsten in die Hochzeit nachgegangen ist, wenn Gott sie nicht vorher zu einem Ehepaar geführt hätte, was gesagt hat, du, das ist überhaupt nicht richtig. Und Lahey, Seite 103. Eine frigide Frau erzählte uns folgende Geschichte. Etwa 2 Wochen vor ihrer Hochzeit, in Anführungsstrichen, klärte Tante Clara sie über die ehelichen Beziehungen auf und richtete sie für die ersten 5 Ehejahre seelisch zugrunde. Genau die gleiche Story wie mit meiner Schülerin. Die Tante, deren Ehe von ihren Eltern arrangiert worden war, hatte vermutlich in ihrer Hochzeitsnacht die körperliche Liebe starr vor Schreck über sich ergehen lassen müssen. Als ihr verlegener und linkischer Mann, ein um 21 Jahre älterer Landwirt, sie ins Hochzeitsbett brachte, zog er mich, Zitat, nackt aus und vergewaltigte mich in meinem eigenen Bett. Ich wehrte mich und schrie, aber ohne Erfolg. Meine Jungfräulichkeit war weg und ich weinte 3 Tage lang. Seit 35 Jahren hasse ich nun den Sex wie die Pest. In meinen Augen ist die Ehe nichts als legalisierte Vergewaltigung. Man mag die arme Tante Clara und auch ihren unglücklichen Gatten bedauern. Aber man fragt sich dennoch, wie sie solche Gedanken an ihre Nichte weitergeben konnte, die leicht zu beeindrucken war und gerade vor der Ehe stand. Es wunderte mich nicht, dass die junge Frau mehrere Jahre zur Beratung kommen musste, um von diesen schlimmen Vorstellungen frei zu werden. Wie viel besser wäre es, wenn eine Mutter ihrer Tochter sagen könnte, dass eheliche Liebe wunderbar, gut, wichtig und für beide Partner beglückend ist. Ein solches Mädchen ist geistig gut vorbereitet und wird als Ehefrau wohl kaum frigide sein. Nein, streiche ich. Jetzt hat gerade mein Pad keine Lust mehr, mit mir zusammenzuarbeiten. Nehmen wir das als ein Zeichen des Herrn. Mit Kindern über unser Teamleben reden. Schade, da habe ich echt einen guten Text. Die Gelegenheit, mit Kindern über Sexualität zu reden, sind immer da. Ich rede jetzt nicht von dem 11 Monate alten Baby. Aber sobald die halbwegs unterwegs sind, kann man das machen. Da läuft in der Gemeinde eine schwangere Frau durch die Gegend, man sieht den dicken Bauch. Das ist eine Gelegenheit, mit dem Kind darüber zu reden, wie kommt denn das Baby da rein? Oder du selbst bist vielleicht mit dem nächsten Kind schwanger, geht meistens für die Frauen, und du hast schon ein Kind. Dann kannst du mit dem Kind auch darüber reden. Kannst du mit dem Kind darüber reden, wie das Kind denn da reingekommen ist. Gelegenheiten sind da, wenn irgendwelche Bücher von euch vorgelesen werden. Man sitzt ja mit den Mäusen oft auf der Couch, auf dem Sofa und liest irgendwelche Bücher. Und da gibt es ja auch diese Arztbücher, wo alle möglichen Körperfunktionen erklärt werden, wo ein nackiger Junge und ein nackiges Mädchen ist und so weiter. Da ist die Situation und du kannst diese Situation nutzen. Ich glaube, die Gelegenheiten sind nicht das Problem, sondern die Frage, ob du innerlich bereit bist, dann den Mund aufzumachen. Nutzt diese Gelegenheit, unbeschwert zu sagen, ja, Papa und Mama kuscheln auch. Ich verwende gerne das Wort kuscheln, wenn es um das Gespräch mit Kindern zum Thema Sexualität geht, weil kuscheln verstehen die total. Und dann penetriert Papa mit seinem Penis meine Vagina. Das versteht kein Kind. Aber wenn du sagst, du, also je nachdem, was jetzt der Anlass ist, ich denke mir jetzt irgendwas aus, ja, da kuscheln dann 2 Leute, Also wir hatten mal so ein Kinderbuch, wo dann Mama und Papa unter der Decke so eng umschlungen liegen. Man sieht nur, dass sie halt obenrum anscheinend nicht viel anhaben, ja. Und das war dann das Bild für, sie haben Sex miteinander. Du, das machen Papa und Mama auch. Wir kuscheln irre gerne miteinander. Das macht uns Spaß. Und dann sagt das Kind erstmal ganz normal, ja, ich mag auch mit dir kuscheln. Also ich nehme an, dass ihr mit euren Kindern kuschelt. Ich hoffe, ihr gebt ihnen diese körperliche Geborgenheit, diesen Austausch von Wärme, von Freundlichkeit, ja. Auch gerade bei den Kleinen, wenn sie noch nackig sind, die lieben das. Ja, und das ist das, wo ihr anknüpft. Das ist schön. Und dann reicht das vielleicht auch erstmal als Information. Und dann, wenn sie ein bisschen später älter werden, sagen wir, du, das Kuscheln von Papa und Mama unterscheidet sich schon ein bisschen. Du weißt ja, dass Papa einen Penis hat und wir Mädchen, also wenn jetzt dann Mädchen sind, wir Mädchen haben eine Scheide. Und wenn wir jetzt so doll kuscheln, dann wird Papas Glied steif. Und das ist nichts Lächerliches. Das ist so. Das hat Gott so gemacht, damit er dann irgendwann den zwischen meine Beine stecken kann oder in die Scheide schieben kann, wie auch immer ihr das formulieren möchtet. Und dann wird das Kind große Augen machen, weil irgendwas in den Körper reinschieben klingt erstmal unangenehm. Und dann seid ihr an der Stelle gefordert zu sagen, und du, das ist schön, weil Gott hat das so gemacht, dass wir durch das Kuscheln so vorbereitet werden, dass es nicht wehtut, sondern schön ist. Und ich hoffe, dass das dann auch deine ehrliche Aussage ist. Ja, wenn es für dich unangenehm ist, ist es natürlich jetzt blöd, das zu erzählen, was ich erzähle. Und dann sind wir ganz eng umschlungen und du Schatz, wirklich, das ist auch der Grund, warum wir manchmal die Tür zumachen oder warum wir sagen, abends bleibst du bitte in deinem Bett, weil da möchten wir wirklich mal die Zeit für uns haben. Da soll keiner stören. So, wenn wir beide kuscheln, dann möchtest du auch nicht, dass der kleine Bruder immer kommt und sein kaputtes Auto vor unsere Augen hält, sondern da wollen wir im Moment unsere Schmuseminute haben. Und genauso ist es mit Papa und Mama, wir brauchen die Zeit, wo wir uns zurückziehen. Und das bitte nicht einmal erzählen, wenn das Kind 14 wird oder wenn sich die Brüste anfangen zu bilden bei den Mädchens oder bei den Jungen die Pubertät einsetzt, sondern das sollte zu einer Kultur werden, dass man immer wieder darüber redet und irgendwie dem Kind klar ist, Papa, Mama, kuscheln. Und bei kleinen Kindern kuscheln sie und irgendwann später heißt es, nee, die schlafen miteinander. Spätestens, wenn sie in der Teenagerzeit sind, haben die über alle Kanäle schon gehört, was Sex ist. Und dann würde ich da überhaupt nicht zurückhalten. Natürlich haben Papa und Mama Sex. Ganz klar. Also ich mag es nicht zu sagen, wir haben Sex, ja, sondern wir schlafen miteinander oder irgendwelche ähnlichen Formulierungen. Und selbst wenn die Teenies dann grinsen sie nicht, weil ihr Sex habt, sondern weil sie selbst für sich erst eine Orientierung suchen müssen, wie gehe ich denn damit um, jetzt so eine Information zu haben? Ich sage nur, guck mal, das ist unsere Tabelle. Und was bedeuten die Kreise? Ja? Jeder, der halbwegs unterwegs ist, also jeder Teenager weiß, dass es sowas wie Sex gibt. Deswegen ist eure Information nicht die Information, wir haben Sex miteinander. Eure Information ist, wie ihr dazu steht. Ihr gebt die Information mit, das ist für Papa und Mama wichtig. Das brauchen wir. Damit bereiten wir uns gegenseitig viel Freude. Das ist unsere Zeit. Das ist nur für uns. Und dann irgendwann kann man vielleicht auch noch mehr erklären. Man könnte es nämlich zum Beispiel in ethischer Hinsicht erklären, dass man dann, wenn die Kinder größer sind, sagt, da hat Gott was total Geniales sich ausgedacht. Und das macht viel Spaß und das macht Freude. Aber Gott hat das vorbehalten für Mann und Frau, die miteinander verheiratet sind. Bringt diese ethische Komponente, Ethik, die Lehre vom richtigen und falschen Denken und Handeln, bringt die mit rein. Dann wachsen die Kinder einer Kultur auf, wo für sie irgendwann klar ist, verheiratete Leute haben miteinander Sex und das macht Spaß und das ist schön, das brauchen die Leute. Und dann habt ihr gar kein Problem. Es gibt manchmal die Warnung, nicht zu viel zu früh erzählen. Das Problem ist, dass die Leute, die Angst haben, zu früh zu viel zu erzählen, ganz oft auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nämlich dass sie nichts und das viel zu spät erzählen. Mein Vater hat seine Aufklärungszeit mit mir gehabt in folgendem Szenario. Ansgar sitzt in seinem Zimmer, Ansgars Einzelkind. Macht irgendwas, plötzlich geht die Tür auf und mein Vater kommt in mein Zimmer. Das war normalerweise völlig unüblich. Meistens hat er gerufen. Er kommt ins Zimmer, zweiter Schritt, er macht die Tür zu. Noch unüblicher. Setzt sich neben mich und sagt, ich habe einen Anruf bekommen. Kennst du eine Sabine? Und ich, ja, ich habe eine Sabine in meiner Klasse. Ich war 15 vielleicht zu der Zeit. Hast du was mit der Sabine gehabt? Und ich, pff, nein. Also erstens wusste ich, weil ich nie mit einem Mädchen geschlafen hatte und erst recht nicht mit Sabine. Das Gespräch wurde rätselhafter. Da meinte er, na, ich habe einen Anruf gekriegt von jemandem, der gesagt hatte, er wäre der Vater von Sabine und du hättest die Sabine geschwängert. Nichts zu spät. Das war sein erstes Gespräch mit mir über Sexualität. Das wäre, wenn die Geschichte wahr gewesen wäre, am Ende haben wir es rausgefunden, war ein Vollidiot aus meiner Klasse, der einfach einen Spaß sich erlaubt hat, der mir einfach Schwierigkeiten bereiten wollte und meinem Vater so eine Story erzählt hat, hat sich als Vater rausgestellt, also Stimmbruch schon hinter sich, geht er dann, und er wollte mir einfach eins auswischen. Ja? Und ich war sowas von entspannt, wunderbar. Also ich war damals, zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Christ, aber ich war so entspannt zu wissen, ich habe definitiv keine geschwängert. Ja, wenn ich da schon, weiß ich, durch die Betten gegangen wäre, dann, warte mal, Sabine. Deswegen war für mich die Nummer sehr schnell erledigt. Aber, und der fragte dann, als er merkte, okay, da ist nichts gewesen, er ist da auf einen Streich reingefallen, meinte, aber du weißt schon Bescheid. Und was sagt ein Teenager? Ja. Er wird nie sagen, nein, ich habe keine Ahnung, Papa, erklär es mir. Das machen wir nicht. Mit unseren Eltern über Sex reden wollen wir eigentlich nicht und deswegen müssen wir Eltern mit ihnen drüber reden. Sie werden es nicht abfragen. Also es gibt Kinder, ich habe eins in meiner Familie, die schafft es, auf Papa zuzukommen und zu sagen, erzähl mir was. Aber die ist auch eine Ausnahme, Diana. Und das liegt daran, dass wir eine Kultur geschaffen haben, offen über Sexualität zu reden. Ich kürze jetzt ab, im Notfall können wir nochmal über die Fragerunde ein bisschen intensiver reingehen. Zeigt ihnen bitte auch, dass in der Bibel das Thema Sexualität drin vorkommt. Redet auch offen darüber. Sprecht darüber. Ihr könnt zum Beispiel das letzte Kapitel nehmen aus dem Buch. Ich glaube, es ist Hohelied. Wir haben eine kleine Schwester, wir haben eine Schwester, die noch keine Brüste hat. Wenn sie aber groß geworden ist, so fängt der Vers an. Wo steht das? Hohelied 7 ist das, glaube ich. Relativ weit unten. Also einfach mal letzte Seite auf dem Hohelied aufschlagen. Und sage ich, das ist ein wunderbarer Text. Ich hätte gerne noch eine Erklärung. 8,18, ja? Wunderbar, dann sag's doch. Solche Bibelstellen nicht überspringen, oh wei, nein, mit den Kindern besprechen. Guck mal, da steht irgendwann die Bibel drin und das ist super gut erklärt da an dieser Stelle. Ja, wie man ein Mädchen schützt, das offen ist wie ein Tor und wie die Brüder sagen oder die Geschwister sagen, wir werden eine Mauer um sie herum bauen, um zu verhindern, dass sie sich zu schnell öffnet für bestimmte Dinge. Also sehr poetisch ausgedrückt, aber es ist einfach ein guter Anlass. Zeigt den Kindern bitte, die Bibel redet auch über Sexualität. Das, was ich am ersten Abend gemacht habe, ist ein gutes Einstiegsfeld zum Beispiel, damit sie merken, Sexualität ist etwas, was für Gott bewusst ist, was für ihn gut ist, aber gleichzeitig die ethische Lektion mitvermitteln, bitte nur innerhalb, Achtung, der eigenen Ehe.